Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Während bei Ann-Kathrin Berger die Aufarbeitung und das Hinterfragen des DFB aus also auf Hochtouren läuft, ist in dieser Richtung beim Verband selbst wenig wahrzunehmen. Gut, die Bundestrainerin hat betont, nicht weglaufen, sondern weitermachen zu wollen. Aber sonst, diese Stille, die es auch schon nach dem Aus der Männer nach 2018 und 22 zu hören gab, verwundert Roland Eitel. Er war Medienberater, Krisenmanager, nah am DFB dran, an der Seite von Ex-Bundestrainer Joachim Löw und dessen Vorgänger Jürgen Klinsmann.
Ja, vielleicht ist das das Problem bei uns, dass wir so wenig richtig fachliche Diskussionen führen. Ich meine, Vize-Europameister, das ist halt auch 2 Jahre her. Und die Entwicklung im Fußball ist halt rasant und dreht sich ja immer schneller. Und es nützt halt wirklich gar nichts, wenn ich sage, ich war vor 2 Jahren Europameister, weil man muss sich halt jedes Mal neu beweisen. Es kann ja auch theoretisch sein, wenn die Europameisterschaft vor 2 Jahren 8 Wochen später stattgefunden hätte, dass Deutschland gewonnen hätte oder vielleicht sogar im Viertelfinale ausgeschieden wäre. So ein Turnier ist ja immer auch nur eine Momentaufnahme.
Wenn Sie sagen, die Entwicklung ist rasant, hat dann möglicherweise jemand oder sogar einige viele beim DFB die Entwicklung verschlafen und das Team inklusive der Bundestrainerin dann nicht adäquat eingestellt und aufgestellt?
Also ich meine, natürlich ist man jetzt bei der Gesamtentwicklung im Fußball, würde ich mal sagen, nicht ganz vorne dabei. Das sieht man ja bei den Männern, das sieht man ja bei der U21, das sieht man jetzt bei den Frauen. Also die gesamte Entwicklung, die Aufarbeitung von Sachen, die nicht so gut laufen. Also da gibt es ja erhebliche Defizite. Also ich glaube einfach, dass andere Teams, Mannschaften mehr machen, vor allem halt im rein fachlichen Bereich.
Wo genau sehen Sie denn im fachlichen Bereich? Denn Personal ist ja eigentlich genug da, alles aufzuarbeiten.
Ja, das ist ja die Frage, ist es Quantität oder ist es Qualität? Also ich habe jetzt gelesen, dass die Delegation des DFB aus 66 Leuten bestand. Das heißt, auf jede Spielerin kamen mindestens 2 Betreuer. Also es liegt jetzt auf jeden Fall nicht an der Quantität, aber auch jetzt, was hat bis jetzt an Aufarbeitung stattgefunden? Wissen wir irgendwas? Das ist ja auch bei den Männern, das dauert ja dann Wochen, dann kommt der Urlaub und im Grunde genommen geht es doch beim Verband immer so weiter. Das ist einfach meine Erkenntnis der letzten Jahre. Das war ja schon 2018 so. Die Aufarbeitung war gar nichts. Dann war Katar, war ja auch jetzt keine richtige Aufarbeitung. Und das sehe ich halt jetzt eigentlich schon wieder. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wenn beim Deutschlandfunk gar niemand mehr zuhört, wenn Mercedes gar keine Autos mehr verkauft, dass dann der Chef hinsteht und sagt, ja, ich habe mich nie gescheut oder wie sagen die immer, wenn es eng wird, dann bleibe ich oder der Kapitän bleibt auf der Brücke oder was weiß ich. Ja, wer entscheidet das denn? Das entscheidet doch nicht der Trainer, ob er bleibt oder nicht bleibt. Ich meine, da muss es doch ein Gremium geben, das aber auch up-to-date sein müsste.
Die Diskussionen dringen noch nicht, wenn es die denn gibt, vom DFB nach außen. Dafür wird von außen sehr viel bewertet und gemutmaßt. Und vieles erinnert mich daran, was wir auch nach der WM in Katar diskutiert haben. Also auf der Suche nach Kriterien, warum es so schief lief. Die Einstellung, klar, die Haltung hat nicht gestimmt. Andere sagen, es fehlen Typen, Führungsspielerinnen. Wiederum andere sagen, die schlechte Ausbildung im Nachwuchsbereich. Der Einfluss des DFB ist zu groß, zu wenig Trainerin. Wo sollen wir jetzt anfangen?
Wir reden immer, dass die Jugendarbeit schlecht ist, aber die einzige, glaube ich, die einzige Folge, die ich jetzt die letzten Jahre gehört habe, ist, dass man in den unteren Ligen, glaube ich, ganz ohne Ergebnisse spielen will und dass es in der U19 keinen Abstieg mehr gibt. Ob das jetzt die richtige Richtung ist? Ich finde halt einfach, wir haben so brillante Köpfe im deutschen Fußball, die was erneuern könnten. Aber die müssten halt alle mal an den Tisch sitzen und besprechen. Und also die jetzt momentan immer so an den Tisch sitzen, habe ich jetzt kein großes Vertrauen, ganz ehrlich gesagt.
Nennen Sie mal 3 Köpfe, denen Sie das zutrauen würden.
Jürgen Klopp. Für mich unfassbar. Wenn ich jetzt die A-Mannschaft sehe, sehe ich doch, was fehlt denen am meisten? Spaß, Freude, Ehrgeiz, Motivation, Siegeswillen, Begeisterung. Und dann haben wir den Jürgen Klopp, also nicht, dass er jetzt die Mannschaft trainieren muss, um Gottes Willen, aber der würde doch bestimmt mal einen Tag mit dem DFB, das ist doch nicht damit getan, wenn man jetzt bei der A-Mannschaft ein 2-mal öffentliches Training macht und ein einziges Spiel auf 18 Uhr legt, dass man glaubt, damit gewinnt man die Leute wieder. Also da gibt es doch viel mehr Leute, auch der Thomas Tuchel, auch der Julian Nagelsmann, also einfach Leute, die bisschen näher dran sind und auch über die Jahre hinweg immer nah dran waren im internationalen Fußball.
Sie haben gerade gesagt, die müssten mal wieder Spaß ins Team bringen, solche Menschen. Und Sie haben auch gerade schon auf die Reform in der Juniorenbundesliga angesprochen, im Nachwuchsbereich. Da wird die Juniorenbundesliga abgelöst. Ab 2024, 2025 kommt die DFB-Nachwuchsliga. Da sind auf der einen Seite alle Vereine mit Leistungszentren dauerhaft vertreten. Aber insgesamt, Sie haben es angedeutet, weniger Ergebnisdruck und dafür bessere Möglichkeiten zur individuellen Entwicklung und mehr Spaß. Das scheint doch der richtige Weg dann zu sein, oder?
Um Gottes Willen, das ist ja, sag mal, der Spielmodus ist ja nur ein Segment, aber Sie müssten mal sehen, was kleinere Vereine, wo ich ein bisschen so einen Einblick habe, die auch ein NLZ haben, was die für Hürden überwinden müssen, um überhaupt den Status NLZ, also wenn wir mal darüber diskutieren, wie werde ich NLZ und wenn da eine Bedingung ist, dass Minimum, ich weiß nicht, ein oder zwei hauptamtliche Sportpsychologen da sind, dass Gerüste aufgebaut werden, wo der Ball runterrollt und der Ball muss dann zwischen 11,50 Meter oder 11,80 Meter ausrollen, sonst ist der Status auf Dauer in Gefahr. Also wir sind halt viel zu viel Bürokratie, wir sind viel zu viel. Also wir haben einfach komplett den Willen, ein Spiel zu gewinnen. Das ist komplett vernachlässigt worden.
Aber wenn ich es richtig verstehe, bei dieser Reform steht doch im Mittelpunkt auch dann eine Aufwertung der Vereine ohne Leistungszentrum, also ohne diese ganzen Reglementierungen, die Sie gerade auch angesprochen haben. Es heißt, es sind garantiert mehr Amateurvereine dabei und damit hätte man doch auch die Gelegenheit, dass sich mehr Talente zeigen können.
Ja klar, aber die Regularien, ein NLZ zu sein, die werden ja weiterhin bestehen. Also ich denke einfach, wenn ich jetzt auch die ganzen U-Trainer beim DFB sehe, also da habe ich einfach kein Vertrauen. Also ein großer Trainer in Deutschland hat mal erzählt, der bei einem großen Bundesliga-Verein Chef war, und hat gesagt, also in seinem Verein, in der U-Mannschaft, würde kein Nachwuchstrainer des DFB wahrscheinlich Co-Trainer sein. Also würde mich einfach mal interessieren, nach welchen Kriterien werden denn die U-Trainer ausgesucht? Sportlicher Leiter der Nationalmannschaft, da müssen wir doch eigentlich den Besten hinsetzen, den wir haben in Deutschland.
Sagen Sie also, dass diese Strukturveränderung, die da jetzt vom DFB umgesetzt wird, nur dann funktionieren kann, wenn eben auch in den Vereinen gleichzeitig ein Umdenken erfolgt?
Ja, überall muss ein Umdenken erfolgen, klar. Natürlich ist ja aber auch grundlegend. Ich denke immer so als Beispiel, die Vereine müssen ja viel stabiler sein. Also wenn ich jetzt zu lange, ich habe hier jetzt VfB Stuttgart, das ist halt in meiner Nähe, solange die U11 des VfB Stuttgart zu einem einwöchigen Turnier oder dreitägigen Turnier eine Woche nach Japan fliegt, kann ich mir nicht vorstellen, wie wir diese Spieler jemals wieder einfangen wollen, ihnen vermitteln wollen, dass Länderspiele das Größte ist, dass sie nicht abgehoben sind. Also wenn wir einfach mal so ein bisschen, also ich will mich nicht an der Diskussion beteiligen, wenn es immer heißt, oh, zu viel Friseure bei der A-Nationalmannschaft. Aber man muss einfach wieder das mit einer Leistung verbinden, wie gesagt, mit einer Begeisterung, mit einem Elan. Aber die Kommunikation, das ist ja alles auch Wahnsinn. Da geht ja gar nichts aus, wo eine Freude entwickelt werden kann, auch bei den Zuschauern.
Ist Ihre Argumentation, ist Ihre Rede gegen Leistungszentren generell?
Also ich bin nicht gegen Leistungszentren, um Gottes Willen, aber es müsste halt anders strukturiert werden. Aber ich sage Ihnen mal ein Beispiel. Mhm. Wenn jetzt Stuttgart, ja, ist halt am nächsten, aber da können Sie auch Karlsruhe nehmen, da können Sie auch Augsburg nehmen. Wenn dort ein A-Jugendtrainer einen Spieler, ein großes Talent reglementieren will und ihn zweimal auf die Bank setzt und er hat einen Berater, dann steht zwei Tage später im Bild, Wechsel Stuttgarts größtes Talent nach Hoffenheim. Dann möchte ich mal den Präsident sehen, der dann immer noch zu seinem Trainer hält und sagt, ja, du hast recht, entweder der hält sich jetzt an die Regeln oder soll er halt nach Hoffenheim gehen.
Sie haben vorhin den Namen Klopp, Tuchel, Nagelsmann genannt. Das sind alles junge, inspirierende Trainer, ja, auf der einen Seite schon. Ja. Auf der anderen Seite sind sie natürlich aber auch vom Erfolg ihrer Mannschaften abhängig, auch um möglicherweise sich eben dann für größere, höhere Aufgaben zu empfehlen. Also können diese Trainer und Trainerinnen heutzutage überhaupt das, was sie möchten, Intuition, Spaß, Spielwitz vermitteln?
Also Klopp, Nagelsmann, Tuchel würde ich jetzt eher mal bei der A-Nationalmannschaft sehen. Ja. Beim Jugendnachwuchsleistungszentrum müssen die Fronten geklärt sein, aber sie können, fast jeder U19-Trainer hat doch ein Ziel. Er möchte in die Bundesliga bei den Profis. Wie kommt er dahin, indem er mit seiner U19 Deutscher Meister wird? Mhm. Er kommt nicht dahin, wenn er absteigt oder wenn er auf Platz 12 ist. Also sein Hauptziel ist nicht, drei Spieler zu entwickeln oder zwei Spieler oder nur einen. Das wird ja schon reichen, das wäre ja schon eine Sensation. sein Hauptziel ist, einen Titel zu gewinnen. Das verleitet natürlich zu einer anderen Spielweise, als wenn ich sage, mein Ziel ist, diesen Spieler, den möchte ich in die Bundesliga bringen. Und da müssten halt die Vereine mal zusammen umdenken, aber die kriegen sich halt die Jugendspieler auch gegenseitig weg. Das ist ja auch alles relativ schwierig.
Ja, weil alles miteinander verwoben ist. Aber gäbe es nicht die Möglichkeit, dann beispielsweise über die, ich sage jetzt mal, DFB-Landespräsidenten ein Umdenken einzufordern und ein Gegensteuern zu initiieren?
Ja, aber da müssten Sie ja zunächst mal Fehler einsehen.
Das tun Sie nicht?
Also ich habe es noch nicht festgestellt. Ich kann immer wieder mein altes Beispiel in Baden-Württemberg. Im Zeitalter der Kommunikation haben wir immer noch drei Landesverbände. Wir haben Baden, wir haben Württemberg und wir haben noch Südbaden. Also allein jetzt, um hier mal eine Einigkeit in einem Bundesland herzukriegen, haben wir drei Organisationen. Und man kann auch sagen, die haben andere Aufgaben, aber dann müsste man diese Aufgaben an welche übertragen. Und zu denen, die es jetzt gerade machen, habe ich jetzt nicht das allergrößte Vertrauen, weil die Bäume, die im Fußball ausgerissen haben, die stehen alle noch.
Die Beweggründe sind möglicherweise die gleichen, nämlich egoistische, wie bei den Trainern, die wir vorhin genannt haben, die den Erfolg brauchen, um aufzusteigen. Wie könnte man denn die Strukturen so dermaßen ändern und zerschlagen, dass man möglicherweise ein komplettes Umdenken auch fördert?
Ich weiß gar nicht, ob das heutzutage möglich ist. Also ich habe ja was Ähnliches mal erlebt zwischen 2004 und 2006 an der Seite von Jürgen Klinsmann. Und es war ja damals schon eine Herkulesaufgabe. Man vergisst es ja immer so schnell, aber amerikanische Fitnesstrainer, einfach mal ein bisschen zerschlagen, Spieler, also keine Funktionäre im Mannschaftshotel, Konzentration, Veranstaltungen mit der Mannschaft. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass es heutzutage noch mal einer, weiß es nicht. Ich meine, die Chance wäre jetzt halt gewesen, mit EM im eigenen Lande, das ist ja ähnlich wie 2004, noch mal richtig was zu bewegen. Aber über die letzten Jahre ist ja eigentlich nichts vorwärts gegangen. Es geht ja immer weiter abwärts, ja.
Und da sehen Sie auch gar keine Trendwende am Horizont. Also Sie haben gerade jetzt nochmal die Fußball-EM 2024 im eigenen Land angesprochen.
Genau. Ja, vielleicht, wenn es noch weiter runter geht. Ja, wenn natürlich die EM im eigenen Land auch in die Hosen geht, dann könnte was passieren. Aber wir haben ja in Deutschland nicht so eine große sportfachliche Diskussion. Bei uns ist ja jeder ein Star. Ich lese immer Star von Hertha BSC, Star vom Hamburger SV, Schalke Star. Und wenn ich dann so für mich denke, aber die haben doch keine Stars, sonst wären sie doch nicht so schlecht. Also wir neigen schon in unserem ganzen Art Fußball zu denken, die Leute sofort so hoch zu zoomen und nachher wundern wir uns alle, wenn die irgendwie den Bezug zur Realität verloren haben. Und ich bleibe dabei, das ist alles keine Frage des Geldes, weil Messi oder Mbappé, die verdienen alle noch viel, viel mehr Geld. Aber die Gegenleistung bei uns wird nicht eingefordert. Das beginnt bei den Trainern. Würde ich im Leben nicht verstehen, warum so Torwarttrainer sich nicht mehr am allgemeinen Fußball beteiligen können mit ihrem Torwarttraining. Also ich glaube jetzt nicht, dass so ein Torwarttrainer jeden Abend irgendwo arbeiten muss. Also ich denke einfach, man muss mehr machen, um die Leute wieder zu vereinen.
Die DFB-Integrationsbeauftragte und ehemalige Nationalspielerin Silja Sasic sagte, es gibt insgesamt in Deutschland zu wenig Trainer und auch zu wenig Trainerinnen. Ist das möglicherweise auch ein Grund? Oder auch der Stellenwert und die Position der Trainer und Trainerinnen?
Im Frauenfußball ganz bestimmt ist das ein Problem und diesen Stellenwert müsste man erhöhen und man müsste gerade in der Jugend müssten ja die besten, oder nicht, vielleicht nicht die allerbesten, aber schon relativ gute Trainer sein, weil dort ist ja die Grundausbildung, die stattfindet. Aber ich finde halt bei allem, das ist vielleicht im Frauenfußball, wenn halt was so künstlich aufgezoomt wird, also ich glaube, dass die Glaubwürdigkeit heutzutage bei aller Schnelllebigkeit, die wir haben, aber die Glaubwürdigkeit ist halt schon irgendwie ganz, ganz, ganz wichtig. Die Glaubwürdigkeit der Führungspersönlichkeiten. Wir dürfen ja jetzt, wenn die Frauenmannschaft, also ich bin ja da jetzt nicht so nah dran, aber wenn ich, wie gesagt, lese, wie viele Betreuer da dabei sind, wenn ich lese, wo die wieder wohnen am Ende der Welt in Australien, wir dürfen das alles ja nicht mit unserem privaten Sport verbinden, sondern das ist ja einfach, wir müssen es auch mit unserem Beruf einfach verbinden. Und wenn es einfach nicht läuft und wenn drumherum so viele Leute sind und die nichts hinkriegen, das ist doch nicht leistungsfördernd.
Wenn ich Ihnen zuhöre, dann hat man fast den Eindruck, dass die gestiegene Aufmerksamkeit des DFB und die Zuwendung hin zum Frauenfußball den Fußballerinnen eher geschadet denn genützt hat.
Das möchte ich so nicht behaupten, aber ich würde sagen, es hätte ihnen mehr genutzt, wenn sie ehrlich gewesen wäre, wenn sie richtig ehrlich gewesen wäre, wenn richtig was dahinter steht und nicht jetzt haben wir halt kurz und jetzt ist bei den Männern gerade schlecht und jetzt läuft es bei den Frauen, dann konzentrieren wir uns mal so ein bisschen auf die Frauen. Ja, also alles, was so künstlich, finde ich halt, ja, wenn das nicht glaubwürdig kommt von der Basis auf, wie gesagt, mehr Trainerinnen oder mehr Trainer für Jugendmannschaften im weiblichen Bereich, ja, wo soll dann der Erfolg am Ende herkommen?
Also wenn ich unser Gespräch so zusammenfasse und sage, im deutschen Fußball fehlt die Aufrichtigkeit und es herrscht zu viel Egoismus, wäre das dann richtig wiedergegeben?
Ja, und zu viel Arbeiten in einer Blase würde ich noch hinzufügen. Ja, also ich glaube jetzt nicht, dass die alle so den Kontakt zur Basis haben und wissen, wo der Schuh drückt. Und das halt nur geht, wenn alle zusammen, richtig mal alle zusammen, wir haben viel zu viele Sonntagsreden, formulieren wir es vielleicht mal so. Wir haben Sonntagsreden und es ist einfach so, wenn ich bei den, ist ja jetzt genauso, ich scheide bei den Männern zweimal aus, ich scheide bei der U21 aus, ich scheide bei den Frauen aus und dann lese ich nur, ja, aber das kann man nicht miteinander vergleichen. Man muss es auch nicht vergleichen, aber alle drei ist halt eine sportliche Katastrophe.
Und es ist ein Muster erkennbar.
Genau, ist ja jetzt kein Zufall. Also auf Dauer ist das, ich meine, das ist jetzt seit, was ist das, wenn wir die Männer nehmen, seit 2018, also das kann ja alles kein Zufall mehr sein. Aber wir reden ja jetzt auch aktuell nur drüber, über Harry Kane und wie ist jetzt heute seine Tagestemperatur oder vielleicht 0,2 Grad höher als sonst. Und wir denken viel zu wenig dort, wo richtig gute Arbeit geleistet wird, Freiburg, Heidenheim, Darmstadt, Union Berlin, das finden wir alle so ein bisschen, ja, ist zwar nett und ist zwar super, aber schon am nächsten Tag lese ich dann wieder, ist das jetzt nicht eine Gefahr für die Bundesliga, wenn jetzt Heidenheim dort spielt für die Einschaltquote. Aber also wir haben viel zu wenig sportfachliche Diskussionen, wie machen die das dort, wie machen die das in Freiburg. Dann wollen wir es, ein paar Vereine sagen, wir wollen so machen, aber handeln genau gegenteilig. Und ja, the show must go on, die Leute gehen hin, die Leute wollen Party, Party, Party. Wer spielt, wie gut er spielt, ist eigentlich zweitrangig.
Ja, und das ist ja auch bequem, weil man kann ja dann eigentlich die Vereine durch dann Wegkaufen der Führungsspieler klein halten.
Ja, und es wird ja auch öffentlich, ich meine, das ist jetzt für mich schwierig, weil ich selber ja Journalist war, aber es wird ja auch viel zu wenig hinterfragt. Da baut man einen Campus in Frankfurt, wie viel? Ich glaube 180 Millionen. Und jetzt, wo geht jetzt was vorwärts? Die Mannschaften können dort nicht schlafen anscheinend, weil irgendwie die Zimmer nicht luxuriös genug sind oder genug ausgebaut. Und immer weiter Theorie und nochmal ein Psychologe und nochmal eine Taktik und nochmal... Aber diesen Willen zu gewinnen, der wird dadurch eigentlich, glaube ich, immer weniger.